Ihr hört Big Stars auf Radio Rüsselsheim mit der Alex. Und damit wir unseren, ich habe es eingangs schon erwähnt, telefonischen Gast nicht so lange warten lassen müssen, schwenken wir jetzt zu unserem anderen Gebiet über, dem Cineastischen. Denn davon kann er uns ein bisschen berichten, von seinen jüngsten Erfahrungen, die er in Cannes gesammelt hat. Ich werde gleich schalten und versuchen, ihn zu erreichen. Den lieben Kollegen, von dem ich eigentlich immer jedes Jahr bei der Berlinale treffe. Und der dieses Jahr das Glück hatte, nach Cannes zu kommen, wo es ein bisschen schwieriger ist und nicht ganz so fluffig, wobei fluffig für Berlinale auch sehr übertrieben ist. Das war vielleicht mal ein bisschen fluffiger, ist es auch nicht mehr, aber da kennt man die Bedingungen eben. Und in Cannes läuft alles ein bisschen anders und es ist mal schön, ein paar Impressionen zu bekommen von jemandem, der live vor Ort war. Wir hatten das bereits versucht, während der Filmfestspiele, als sie gegen Ende noch zugange waren. Es war allerdings sehr kurzfristig und war leider nicht verfügbar. Jetzt ist er allerdings auf ein bisschen längerem Weg zurückgekommen, hat das natürlich noch ein bisschen mit Urlaub verbunden und kann uns dann jetzt gleich davon berichten. Euch nochmal zur Rekapitulation. Es geht natürlich um die internationalen Filmfestspiele von Cannes dieses Jahr. Die liefen vom 14. bis 25. Mai. Es waren die 77. Und vielleicht noch zu erwähnen, dass die Jurypräsidentin keine andere als Greta Gerwig war und dass der beste Film, der die Goldene Palme mit nach Hause nehmen durfte, tatsächlich ein US-amerikanischer Beitrag war, nämlich von Sean Baker mit dem Film Anora. Und ansonsten lassen wir uns gleich gerne mal sagen, was für Impressionen eben mein Kollege Per dort gesammelt hat. Und bis dahin werde ich euch noch ein bisschen mit Musik versorgen. Bis gleich. So, jetzt unterbreche ich mal, sonst wir haben den Gast bereits in der Leitung. Ich habe ihn ja bereits angekündigt, meinen Kollegen Per Klieg, mit dem ich normalerweise, vielleicht nicht so unbedingt zusammenarbeite, aber wir treffen bei den Filmfestspielen in Berlin immer aufeinander. Und er hatte jetzt die Gelegenheit, mal andere Filmfestspiele zu besuchen, nämlich die in Cannes. Herzlich willkommen, Per, bist du in der Leitung?
Ja, ich bin hier, hallo.
Sehr schön. Ja, zu Gast heute bei Big Stars hier auf Radio Rüsselsheim und wir sind natürlich sehr gespannt, ein bisschen was über die Filmfestspiele in Cannes zu erfahren. Normalerweise eigentlich nur immer aus der Ferne über die meistens TV-Berichte mit den bestgekleideten Stars. Ich glaube, das ist der berühmteste rote Teppich, was Filme betrifft, überhaupt. Hast du eigentlich vom roten Teppich auch was mitbekommen oder warst du da sehr weit weg?
Ja, ich bin den roten Teppich raufgegangen, aber nicht bei den Soirées. Das ist der einzige Weg in das größte Kino dort, wo eben auch schon ab 8.30 Uhr, und das war dann morgens, ne, nicht abends, meine Schiene, wo man dann eben raufgeht, die durch die Kontrollen und dann tatsächlich auch Faire les Marches macht. Also Faire les Marches, das ist ja das große Ding dort und mit dem Rollator kommt man da nicht hoch. Marsch heißt ja Treppe und also das ist schon recht sportlich. Die ist auch ziemlich lang, immerhin überdacht, wenn es regnete, dass die Kleider nicht ganz so am Körper klatschen. Aber das ist schon mal für den einen oder anderen Gehbehinderten eine Herausforderung, bis gar nicht möglich.
Gibt es da einen anderen Weg da hinauf? Ist da für Rollstuhlfahrer zum Beispiel auch ein Aufzug?
Ja. Ich habe den nicht gesehen, ich brauchte den ja auch nicht. Ich hätte mitreden können. Ich hatte ja auch vor nicht wenigen Jahren, ging ich also 2 Monate an Krücken. Ich hätte diese Treppe trotzdem geschafft. Die werden schon irgendwo einen rollstuhlfähigen Fahrstuhl haben. Also den habe ich jetzt aber nicht ausgekundschaftet. Aber dieses Motiv dieser Treppen, der zieht sich ja durch ganz Cannes durch, also durch die Filmfestspiele. Die Plakate nehmen sehr oft auf eine sehr schöne künstlerische Art und Weise Bezug darauf, Und auch der Trailer mit so einer faszinierenden Musik, der führt also diese etwas, diese roten Treppen, man sieht da nur die Stufen ohne alles, aus dem Wasser in den Filmhimmel. Also das ist schon sehr nett.
Ja, das macht natürlich cineastisch viel mehr her als nur ein Walk, der geradeaus geht. Da kann man sehr viel machen mit Treppen. Aber wir sind natürlich auch nicht ohne Risiko, gerade für die Damen, die ja doch meist mit High Heels unterwegs sind. Da Wohl sind wahr. Sie bestimmt der einen oder anderen schon zum Verhängnis geworden.
Habe ich jetzt nicht gesehen. Die Treppen sind relativ breit, also haben nicht nur breit, sondern auch tief. Also man kann, wenn man vorsichtig ist, das schon überleben, aber ich gehe da immer ohne High Heels hoch.
Ist wie schade. Ja. Aber da scheint sich ja tatsächlich...
Ich habe da eine ganz irre Assoziation bei dieser Treppe. Wenn ich die sehe und wie die sich da so darstellen und da so hocharbeiten und gucken und so, ich muss immer an einen Film denken. Und das ist Panzerkreuzer Potemkin.
Ah ja. Mhm.
Ich sehe da jedes Mal diesen Kinderwagen runterfahren in meinem Kopf.
Ja, für alle Nicht-Cineasten, das ist etwas, was man als Cineast natürlich unbedingt mal gesehen haben sollte, Panzerkreuzer Potemkin. Und diese Szene, die hier der gute Per hier beschreibt, das ist Filmgeschichte, der Kinderwagen, der die lange Treppe hinunter poltert. Also vielleicht mal ein bisschen Interesse geweckt für alle, die es noch nicht gesehen haben, ist ein sehr alter Film von Sergei Eisenstein und man sollte ihn vielleicht mal gesehen haben. Genauso wie es eine Liste gibt für Literatur, für alle, die Literatur bewegt, gibt es natürlich so etwas auch für Filme und da gehört dieser Streifen mit dazu.
Aber genau, aus dem Jahre 1925 übrigens.
Richtig.
Und da darf ich ein bisschen so auch gestalterisch mitspielen, da wäre ich 2 Jahre weiter. Ich habe nämlich von Abel Gance, und das war für mich tatsächlich ein großes Filmerlebnis, den ersten Teil, und wir sprechen allein da schon von 4 Stunden, von seinem Film Napoleon gesehen. Napoleon.
Sprechen wir jetzt noch von Cannes?
Ja,
okay.
Ja, genau. Die restaurierte Fassung mit großem Brimborium vorgestellt.
Ah ja. Also so etwas wie eine Retrospektive auch dort.
Ja, aber dieser Film ist tatsächlich auch eine Wahnsinnsfilmgeschichte und ist seiner Zeit im Schnitt und in vielen Dingen voraus.
Ja klar, aber wir wollen jetzt nicht zu arg in die Filmgeschichte einsteigen. Uns interessiert ja viel mehr das heute und wie sich Cannes dieses Jahr präsentiert hat. Warst du nur eigentlich abseits? Hast du ein bisschen was von dem Geschehen mitbekommen? Ich weiß, dass ja, wenn man bei der Berlinale ist, die eigentlichen Nachrichten gehen fast so ein bisschen an einem vorbei. Wie dicht warst du da dran an dem eigentlichen Geschehen vor Ort?
Naja, also die Stadt ist ja eigentlich überschaubar. Also es gibt verschiedene Scheren. Also verglichen mit Berlin ist Cannes also ein Dorf. Also Cannes hat mal gerade 73.000 Einwohner, beherbergt aber das weltgrößte Filmfest, was auch das größte Renommee nach sich zieht. Dort präsentieren sie sich alle und es hat einen Riesenmarkt. Das ist ja ein Umschlagplatz für alle Sorten Film. Auch welche, die ich nicht sehen will. Also von daher, und wie ich das so mitkriege, also ich krieg's natürlich, ich steige da nicht aus einer Limousine aus und werde da nicht angekündigt, das ist ganz klar. Aber ich darf immerhin und kann dabei sein. Yes, we can, so ein bisschen. Und an sich, erstaunlich ist ja, dass niemand bei den weltgrößten Filmfestivals überhaupt nur eine Karte kaufen kann.
Ja, das ist wirklich außerordentlich. Das hat mich sehr erstaunt, als du mir das erzähltest, denn das ist ja in Berlin ganz anders. Da ist man ja dem Publikum sehr zugewandt und hat sogar bestimmte Vorstellungen nur für das Berliner Publikum oder die Leute vor Ort vorgesehen. Und da sind sogar die Presse eher außen vor und oder wird zumindest benachteiligt. Während des Hauptfestivals natürlich nicht, aber da gibt es ja immer noch einen Publikumstag. Und auch während des Festivals kann man natürlich für die öffentlichen Vorstellungen auch Karten erwerben. Man muss halt nur schnell sein und sich in die Schlange stellen. Und das, hast du gesagt, ist in Cannes nicht so.
Ganz anders. Das Einzige, was es dort gibt für alle, es gibt ein Strandkino mit alten Kamel und das ist sogar frei. Und ich meine, Cannes hat natürlich den großen Vorteil des super Wetters. des Sandstrandes, der übrigens aber auch hingekarrt wurde mit Lastwagen, der ist nicht natürlich. Und da kann natürlich Berlin nicht mithalten mit seinen manchmal minus 18 Grad. Und das ist dann tatsächlich so ein bisschen Gaudi, aber ich konnte das gar nicht nutzen, weil ich halt anderes Programm habe. Ich gucke ja dann die Dinge, die ich nicht schon kenne. Und ich mische da mitten mit und so. Es ist aber schon auch nicht so, obwohl es relativ klein ist, gar nicht so einfach, sich da zu bewegen. Also es gibt Busse und die muss man manchmal haben, um vom einen Kino zum anderen zu kommen, und weil das Ganze aus dem nächsten Platz dann wie so ein Cineplex gebaut. Mit einem IMAX drin, sehr viele Spielstellen. Und das liegt aber von dem Hauptbrennpunkt eine Dreiviertelstunde mit dem Bus entfernt. Und jetzt verstopft diese Stadt auch und wenn der voll ist voll, dann fährt er einfach weiter und dann schaut man halt den Film nicht.
Ja, das ist unglücklich. Also da sind wir tatsächlich in Berlin bestens versorgt, weil alles sehr komprimiert ist am Potsdamer Platz. Das ist natürlich gerade für Presse optimal. Da muss man bestenfalls nur den Weg über die Straße machen. Und das ist ja anscheinend in Cannes komplett anders organisiert. Hat natürlich Charme, wenn es über die Stadt verteilt ist, aber organisatorisch halt eine echte Herausforderung.
Naja, also gerade dieser neue futuristische Kinokomplex, der ist halt außerhalb. Da drin in der Stadt war auch da gar kein Platz. Und da, ich habe dann manchmal die Strategie gemacht, da hat man natürlich nicht mehr so den Innenstadtcharme. Das könnte überall sein in der Welt. Und aber der Vorteil von diesem Cineon ist, dass man halt dann Filme gucken kann. Und die anderen, die kommen ja dann auch nicht dahin. Und dann habe ich es oft so gemacht, dass ich halt einen ganzen Tag da verbracht habe. Und selbst wenn ich dann keine Karte hatte, die ich hätte vorbestellen müssen im Rechner, wir haben uns immer um 6.50 Uhr den Wecker gestellt, um 19 Uhr wurde das Fenster geöffnet und 19.04 Uhr war alles abgefrühstückt. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass wir also nicht, das ging ja wie bei Rainer Werner Fassbinder, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das ist immer so bei...
Ja, ähnlich ist es natürlich in Berlin als also die letzten zwei... drei Jahre erst auch gewesen, dass man das auch früh morgens die Tickets buchen musste. Natürlich hatte man, es gibt gewisse Kontingente, da, diesmal war es ja auch nicht bei den Presse dabei, sondern musste sich anders versorgen. Und da hat es die Presse dann in Berlin zumindest, glaube ich, hat so ein bestimmtes Kontingent und dann ist es ein bisschen mehr als 4 Minuten. Also es ging eigentlich immer recht gut. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Aber auch das kann ein wenig anders. Es ist schon ein bisschen sportlich, das Ganze, so wie sich das anhört.
Ja, also die Frage ist natürlich, gut, man kann keine Karten kaufen, aber wir haben ja offensichtlich Filme geguckt. Was haben wir denn gemacht? Wie sind wir denn da überhaupt dran gekommen? Also es gibt zwei Stichworte. Das eine heißt Invitation, Einladung. Da sind wir in den Chargen sind wir natürlich nicht zu Hause. Und das andere ist eben, dass man sich auch als Spielstelle akkreditieren kann und dann ein sogenanntes Marché, also einmal faire les marches, und das ist sehr... Da geht es dann um den Ruhm und beim Marché geht es um Geld, also um den Filmmarkt. Und wir hatten uns, und jetzt fallen nicht vom Hocker, für jeder 450 Euro halt so ein Marché-Marktticket gekauft. Und damit können wir dann im Prinzip rein und haben zumindest die Lizenz, durch diese PCs dann am Morgen zu bestellen, und können aber in die Marktvorstellung, sofern wir nicht alle Plätze besitzen, einfach reintorkeln.
Das muss man dann auch wollen, so viel Geld dafür auszugeben. Da wird der eine oder andere sagen, das ist es mir dann doch nicht wert. Aber dafür haben wir dann ja Leute, die einem berichten. Aber es ersetzt natürlich nicht, mal wirklich live dabei gewesen zu sein. Vielleicht, wenn jemand dann doch Gelegenheit hätte, vielleicht macht das dann ähnlich wie du. Hattest du denn eigentlich auch Gelegenheit, Filme vom Wettbewerb zu sehen, und war das ganz außerhalb Reichweite?
Also gerade mit diesem Cineon, da konnte ich dann mit meinem Plastikstück, wenn da war, die sind sehr groß und sehr bequem. Und wenn man da erstmal drin ist, die anderen kommen da ja auch nicht hin, wenn der Bus voll ist, dann konnte man, es gibt so ein dernière minute geschehen, also last minute Einlass. Und das habe ich dann auch wahrgenommen und habe, also es ist nicht so, dass ich mir ein Programm gemacht habe und das dann der Reihe nach aufgefrühstückt, sondern ich habe immer die dicksten Erdbeeren genommen, die gerade da waren. Und also ich könnte mal so ein bisschen drauf eingehen, was ich so gesehen habe. Also fangen wir mal mit der goldenen Palme an.
Den hast du gesehen? Anora von Jean Becker.
Genau. Und
wie ist dein Eindruck von dem Film, wenn ich darauf mal ein bisschen mehr eingehen darf?
Ja, also der wird ja so ein bisschen als die moderne Version der Pretty Woman gehandelt. Und also da ist, das ist eine Geschichte, dass also eine auch ziemlich moderne Prostituierte, so eine junge Lutscherin da zusammenkommt. Also er geht da als Kunde hin, aber sie verlieben sich dann tatsächlich und heiraten sogar in so einen reichen russischen Oligarchensohn. Und das ist aber ein total verzogener Luxustyp, der überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität hat. Das kriegt dann der Papa von dem mit und der kommt dann dahin und macht einen auf Rambo. Und ja, ich fand ihn so ganz nett, aber es gibt aus meiner Sicht, hätte es auch ein anderer Film sein können. Das ist ja der Hauptpreis. Also ich meine, sobald irgendwas in Locarno, in Venedig, in Berlin oder eben in Cannes Gold kriegt, ob das jetzt Palme, Bär, Leopard oder Löwe ist, die haben natürlich ausgesorgt für den Rest ihrer Kinogeschichte. Die werden natürlich überall gezeigt.
Was glaubst du, was der Grund war, dass gerade dieser US-amerikanische Beitrag den Preis bekommen hat? Hat mich ehrlich gesagt sehr erstaunt. Finde ich bei einem Filmfestival eher ungewöhnlich, weil die US-amerikanischen Beiträge meistens so ein bisschen für den breiteren Markt gemacht sind. Also natürlich gibt es auch da andere Produktionen, aber nichtsdestotrotz, auch vom Thema her, hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass das ein Gewinnerfilm ist.
Ja, ich auch nicht. In Berlin wäre das ganz einfach gewesen. Der wäre gar nicht erst über die Kante gekommen in die engere Wahl. Von daher hätte sich das davon selbst, ja, mit Nachdruck von selbst geregelt. Es gibt ja dann dort auch so eine Jury und da steckt man ja auch nicht drin. Also die Entscheidungen in Cannes und Berlin, die sind ja dann doch recht verschieden immer. Berlin ist ja ganz klar ein politisches Festival. Ja. Da können auch schlechte Filme, wenn sie einen guten politischen Willen haben, gewinnen. Und in Cannes hat eben auch die breite Masse, also dass der Mainstream eine Chance. Das ist ja nicht überall so.
Ja, ich würde es mir jetzt irgendwo ein bisschen in der Mitte wünschen. Ich finde, also mich stört auch manchmal ein bisschen die wirklich fast nur politische Ausrichtung in Berlin. Da geht mir manchmal das Künstlerische ein bisschen verloren. Also ich denke, es ist immer noch ein Filmfestival und kein Politfestival. Aber dafür ist ein Cannes dann das andere Gegengewicht. Also ein Filmfestival um seiner selbst willen scheint es gar nicht mehr so richtig zu geben. Zumindest nicht bei den Großen, hat man den Eindruck.
Ja. Also Cannes hatte früher auch mal also lange, lange vor meiner Zeit, wo ich auch noch nicht zur Berlinale gefahren bin, und ich bin schon 35 Mal da gewesen, auch mal so ein Eklat, den es ja auch bei der Berlinale mal gab, mit Michael Verhoeven und einem Film über den Vietnamkrieg, wo die dann die Spiele abgebrochen haben. Und sowas gab es in Cannes tatsächlich auch mal. Und gerade dieses Jahr war es in Berlin ja sehr übertrieben, wo ausgerechnet bei der Preisverleihung dann auch noch die Filmschaffenden und die Bepreisten dann losgelegt haben. Und dann hat das ja richtig Wellen gezogen. Und als ich dann von Berlin kam, war eigentlich nur das Thema, was ich dann eben auch ein bisschen schade fand, weil die ganzen anderen schönen und wichtigen Sachen damit in den Hintergrund geraten waren.
Ja, das stimmt. Was hast du denn ansonsten noch in Cannes sehen können oder welche Filme haben Eindruck bei dir hinterlassen?
Ja, also da war ja auch George Lucas, der Star Wars-Erfinder und berühmt für seine wahnsinnigen Spezialeffekte, Blockbuster-Regisseur, hat auch viel Erfolg gehabt, aber den habe ich nicht gesehen. Der hat aber dann immerhin die Ehrenpalme für sein Lebenswerk diesmal dort bekommen. Und zwar aus den Händen von Francis Ford Coppola.
Das war zu erwarten.
Wie bitte?
Das war zu erwarten.
Ja, und genau, die sind ja sowieso eng miteinander. Und der hatte auch einen Film im Wettbewerb Megalopolis. Den konnte ich leider nicht sehen. Aber der Vorteil ist ja, sowas kommt dann in die Kinos und man
Richtig.
Kann das dann nachfrühstücken. Dann habe ich gesehen, der bekam den Preis für das beste Drehbuch. Einen Body-Horror-Film. Und vielleicht ahnst du schon, was jetzt kommt. Der Titel heißt The Substance.
Mhm.
Und also es ging um eine Substanz und es ging darum, jünger zu werden. Und zwar insbesondere als Frau. Regie hat geführt Coralie Fagier. Und das ist eine Französin. Aber der Film wirkte auf mich auch äußerst amerikanisch im übertriebenen Hollywood-Stil. Und die Hauptrolle hat Demi Moore übernommen. Und der Film setzt sich also auf eine sehr drastische Weise mit dem Jugendwahn auseinander und mit diesen Herausforderungen, die diese Schönheitsideale mit sich bringen. Und also die Hauptdarstellerin in dem Film, die ist so eine Gymnastik-Vortünerin im Fernsehen. Und da gibt es einen Produzent, die wird ihm zu alt. Also der Arsch ist nicht mehr knackig genug und der Typ selber, der Produzent, der fängt also aus meinem, ist übertrieben dargestellt als ein vorne A und hinten off.
Ja.
Also der ist total daneben, der Typ, und überzeichnet, aber in Richtung Wirklichkeit geht es ja leider. Und also die Geschichte ist, dass die dann auf anonymen Wege über ein Postfach dann für Geld diese Substanzen kauft, die schluckt, und aus ihr selbst, da sind wir jetzt beim Bodyhorror.
Genau, aus ihrem Rückgrat. Das hatte ich das letzte Mal tatsächlich den Film insofern vorgestellt. Die Frage, die sich mir so aufdrängte, ob Demi Moore diesen Film in der Hauptrolle, sagen wir mal, Filmfestival tauglich ausfüllen kann. Was ist da dein Eindruck?
Naja, also ich würde einfach mal sagen, ja, aber ich mag solche überzeichneten Dinge nicht. Wir waren ja eine ganze Gruppe dort und die anderen haben den gehypt und toll, super, finde ich mit das Beste, was ich hier gesehen habe, und mir war eigentlich fast die Zeit zu schade. Also was mich schon interessiert, wie kann man solche irren, lebenden Körper mit Trick erreichen? Also da ist Contagan Dreck dagegen, und das waren also solche Deformungen, die man sich in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen kann, und die haben sich dann da auch noch bewegt, und es kommt dann, die wird dann sogar noch...
Ja, nimm nicht so viel hinweg, vielleicht möchte der eine oder andere ihn ja noch sehen.
Ja, es gibt also dann schon noch so ein Showdown, ja.
Ja.
Mhm. Also, ist jetzt nicht so mein Hit. Ja, Kevin Costner war ja da, ich habe weder ihn noch seinen Film gesehen, aber da tröste ich mich auch. Das ist also Horizon, eine amerikanische Saga.
Ja, der hat sich ja wieder auf den Western eingeschossen. Ne? Das ist ja eigentlich so sein Thema. Da ist er ja auch nicht schlecht drin.
Der sich den Western.
Ja gut, das ist ja lange her. Aber tatsächlich ist der moderne Western schon sein Thema. Open Range hat er ja auch mal gemacht. Und von daher könnte man schon gespannt sein, wie das jetzt aussieht. Aber natürlich kommt auch ein Kevin Costner so langsam in die Jahre.
Der ist also genau mein Jahrgang, wenn ich das mal sage.
Das wollte ich jetzt gar nicht so unterstreichen. Aber ja. Er hat ja zum Beispiel, vielleicht hat ja doch der eine oder andere die Serie Yellowstone schauen können. Die fand ich doch recht überzeugend und auch so ein bisschen anders gemacht.
Also
aber
ich bin ein Fan von Kevin Costner. Mm. Der einzige Film, den ich überhaupt nicht mag, ist dieser Waterbird. Der hat ja auch entsprechend.
Ja, ich glaube, der ist ja auch genügend verrissen worden bereits.
Ja, genau. Aber ich freue mich, diesen Film zu sehen, und bin eben beruhigt, dass ich da ja bestimmt bald die Möglichkeit habe. Kinostart in Deutschland ist der 22. August schon.
Dankeschön für diese Info.
Ja.
Auf was können wir uns noch freuen, oder was ist, wo sagst du, ich bin froh, den Film dort gesehen zu haben, weil der hat wenig Chancen, in die Kinos zu kommen.
Naja, also beste Regie gab es für Grand Tour, das war auch ein bisschen eine Überraschung. An den 1972 in Lissabon geborenen Miguel Gomez. Ein Schwarz-Weiß-Film, tolle Bilder, ein Historiendrama. Ein englischer Kolonialbeamter lässt im Asien des frühen 20. Jahrhunderts die Vermählung mit seiner Verlobten platzen und irrt so relativ ziellos durch malerische und doch sehr interessante ländliche wie städtische Orte in ganz Asien. Für mich ist das so eine Art Roadmovie, so ein bisschen der Weg ist das Ziel, der Typ weiß nicht, was er will, tut so, als würde er dieser Verlobten dann noch hinterherreisen, und wir haben halt 2 Stunden ganz interessante Bilder, alles in Schwarz-Weiß, und der atmosphärisch dicht, Und fand ich schon interessant, aber kann man auch wieder diskutieren, ob man denn da jetzt unbedingt beste Regie vergeben hätte müssen. Aber ich fand ihn gut.
Ja, das ist doch schon meine Aussage.
Gehen wir nochmal gerade ins Politische. Spezialpreis der Jury bekam der Regisseur Mohammed Rasulov, und der ist ja bekannt aus Berlin, hat dort den Goldenen Bären vor 2 Jahren, glaube ich, bekommen. Und 4 Jahre. Goldenen Bär für There is no evil, also es gibt kein Böses.
Ja, der hat mich aber auch beeindruckt damals mit den Sequenzen.
So,
ja.
Verschiedene Geschichten, eben Todesstrafe, dieser Familienvater, der zu Hause also kein Süppchen trüben kann und da ein wunderbarer Papa ist. Und sein,
also sowieso finde ich, also meiner Meinung nach haben viele iranische Filme sehr viel zu bieten, also nicht nur der politischen Hintergründe wegen, sondern tatsächlich finde ich die auf einem Niveau, dass man sie wirklich sehr gut weiterempfehlen kann.
Ja, ich habe den Film quasi gesehen, aber da gab es gab kein Busproblem. Es gab das Problem, dass die Zeitangabe für den Film falsch war. Das heißt, ich musste früher raus. Und dann habe ich meinen Freund danach gefragt, sag mal, was ist denn passiert, nachdem die Pistole weg war, sage ich mal einfach. Und dann sagt er, das sage ich dir nicht.
Ja,
also der Film heißt...
Das heißt, du musst ihn dir nochmal anschauen.
Ja, er hat mir dann irgendwann doch gepetzt.
Okay, also The Seed of the Sacred Fig hieß er, glaube ich, im Original oder im Englischen.
Ein Baum, es wäre dann auf Deutsch sinnvoll. Und der Hintergrund sind die Proteste, also aus dem Iran, die dann auch in wirklichen Bildern eingeblendet wurden. Es kam zu diesen Unruhen nach dem Tod der jungen Kurdin Gina Mahsa Amini. Das war im September 2022. Und vor dem Hintergrund erzählt dieser Film jetzt die Geschichte eines Ermittlungsrichter. Der wird also zu Anfang des Films befördert. Und es wird von ihm erwartet, dass er einfach die Todesurteile durchwinkt bei einem riesigen Aktenbergen. Und er sagt dann aber, nein, ich möchte das lesen und ich möchte wirklich eine Entscheidung treffen. Ich bin hier keine Marionette. Und der kommt dann halt mit sich selbst in Zwiespalt und vor allem auch mit diese Spannung, die das auslöst in dem Mann, die überträgt sich auf seine Familie. Er hat also eine Frau und die haben 2 Töchter. Und dann kommt da noch eine Freundin rein und da darf jetzt nicht laut geredet werden. Und dann kommt es da eben zu Meinungsverschiedenheiten auch innerhalb der Familie. Und ja, dieses Spannungsfeld macht eigentlich diesen Film aus.
Ja, man würde sich wohl wünschen, dass die iranische Regierung von einem Gewissen geplagt würde, aber das scheint ja weit weg, leider. Aber die Proteste werden sicherlich nicht aufhören und man kann nur hoffen, dass es nicht zu viele Opfer noch fordern wird.
Absolut. Ich hätte noch vielleicht es gibt 2 Fotografen-Dokumentationen dort. Das ist einmal Ernest Cole, das war ein Fotograf aus Südafrika, eigentlich der erste schwarze Freelancer. Der hatte leider nur ein 50 Jahre währendes Leben, ist 1940 geboren, ist dann später in die USA ausgewandert. Und heute haben seine Bilder Rekordpreise. Damals haben sie ihn aus dem Land gejagt und er ging dann in die USA. Und wie durch ein Wunder gibt es in Stockholm, er hatte eben auch Verbindung nach Schweden, einen Banksafe, wo also die Schätze seiner Arbeiten wohlbehalten, also jedenfalls ein großer Teil zutage kamen und andere Lager, die er konnte dann irgendwann irgendwo, wo seine Schätze lagen, gar nicht mehr hin und das wegräumen, dann wurde das einfach weggeschmissen und was jetzt übrig ist, ist also jeweils ein Vermögen wert und ich fand diesen Film deshalb auch so interessant, weil er außergewöhnliche Dokumente bietet, wie diese Apartheidszeit in diesen 50er, 60er Jahren aussah in Südafrika. Und von daher wünsche ich diesem Film, dass er ein breites Publikum findet und dann eben auch in die Kinos hier kommt. Und
sagst du uns nochmal den Titel?
Ja, der heißt ganz einfach Ernest Cole mit C, mit C, ganz witzig. Geboren ist er eigentlich mit K, aber er hat sich später so umgenannt. Und dann Komma Fotografer, das ist alles.
Ja, also das lässt sich doch merken.
Ja. Und dann habe ich noch einen anderen Fotografenfilm gesehen, den über Raymond Depardon. Der ist also 1942 geboren, lebt. Er hat den Film über sich selber gemacht. Der Film ist aber auch nicht jung. Der stammt ist auf 35 mm gedreht, dauert 68 Minuten und ist 1984 im Original erstanden. Und jetzt, 40 Jahre später, gab es Geld für eine Digitalisierung und Restauration. Und der Raymond Depardon war selber dort in dem Kino Buñuel. Das ist auch in diesem Palais ein eher kleineres oder das drittgrößte, sagen wir es andersrum, Kino in diesem Palais-Palast. Und das fand ich sehr interessant. Auch da gingen wieder die Meinungen auseinander. Einer aus unserer Gruppe, was interessieren mich Bilder, die so ein Fotograf in seiner Jugend gemacht hat. Und ein anderer Freund und ich, wir waren da Feuer und Flamme für. Und dieser Film zeigt mir zwei Sachen. A, dass wir eine gewisse Dankbarkeit haben sollten all diesen Fotografen, die in die Kriegsgebiete gehen, die sich von, also jetzt dann, der war auch Filmemacher, der hat über Giscard d'Estaing einen Film gedreht, der wurde dann jahrzehntelang verboten, weil dem Herrn Giscard d'Estaing einfach die Schere zwischen Privatgastin und offizieller, hübsch gekämmter Präsidentenanwärter zu groß war und dann hat er ihm einfach den Film verboten. Und das muss man ja dann auch wegstecken, das heißt ja auch dann Geldausfall und so. Also und er hat sehr viele gefährliche Situationen überlebt, dieser Raymond Depardon, der war also in Biafra, in Kambodscha, im Tschad, war 1964 als Dokumentarist im Vietnamkrieg. Und das andere ist, dass solche Leute eigentlich nie Gelegenheit haben, irgendwie einen Hauch einer Familie zu haben, und das war bei ihm so. Aber interessant war, dass er persönlich anwesend war und er hat sich auch in der Menge da wohlgefühlt und es war toll, diesen Menschen kennenzulernen.
Ja, das glaube ich. Dafür ist so ein Filmfestival eben auch gut, einmal solche Momente erleben zu dürfen und dass die Kamera einfach mal um 180 Grad gedreht wird und die Leute in den Fokus kommen, die es sonst eben nicht sind.
Ja, er hat das ja selber gemacht von der
Technik. Ja, das habe ich verstanden.
Er hat seine Bilder sozusagen auf so einen Overhead-Projektor gelegt, aber die Technik war da völlig ausgereift, das war kein Gewackel, das war perfekt dargestellt und man sah ihn in diesem Unterlicht vom Overhead-Projektor dann auch immer selbst und das war toll gemacht.
Da
ich könnte noch zwei Filme sagen.
Darfst du kurz? So viel darfst du. Also wenn du dich ein bisschen kurz fasst, dann geht das noch.
Ja, also Girl with a Needle, der hat mich gesmasht. Das ist ein Film, da braucht man danach einen Schnaps, mindestens. Und es gibt ja verschiedene Filmreihen, der war jetzt nicht im Wettbewerb. Es gibt ja noch so Reihen wie Un Certain Regard oder wie La Semaine de la Critique, das ist The Man die Woche oder die Quinzaine, das sind dann 14 Tage, der Realisateur, das sind die Regisseure. Und in den Reihen, da verstecken sich oft Perlen. Und Girl with a Needle aus Dänemark, mit Originaltitel Pigen Menolen, also das Schwein, Pig ist nicht Pig, es ist eben Girl auf Schwedisch, von Regie Magnus von Horn, ein Historiendrama, Erster Weltkrieg, sehr dunkel, sehr schwarz aus verschiedenen Gründen. Es geht um Not, es geht um Kriegsheimkehrer mit zerschossenem Gesicht, es geht um Armut, es geht um Ausbeutung und es geht um kleine Babys. Und da sage ich jetzt nur so viel, weil es auch überall im Internet steht. Es gab eine Serienmörderin, Dagmar Overby, und die ist also in der als Trine Dürholm in einer Hauptrolle und die Girl with the Needle wird dargestellt von Dick Carmen Sonne. Da erwarte ich jetzt nicht, dass irgendwer den Namen schon mal gehört hat. Aber also den Film empfehle ich, aber nur mit Schnaps in der Hinterhalt.
Dann werden wir die Augen offen halten und wenn er bei uns anläuft, dann werden wir den hier bei Big Stars nochmal genauer vorstellen. Und der letzte Tipp von dir.
Black Dog aus China. Also spielt in der Wüste Gobi in Nordwestchina. Und die Hauptfigur im Film Lang Schauspieler Eddie Peng, kommt also aus dem Knast und er ist aber ein sympathischer Typ. Es gab wohl einen Toten, aber das war wohl mehr ein Unfall, aber die haben ihn dann trotzdem ins Gefängnis gesteckt. Und wir müssen uns vorstellen, in dieser Wüstengegend eine Lost Place, die ganze Stadt ist wie ein Sammelsurium aus Lost Places und hat den Charme einer verlassenen Industriestadt. Und die wurde übernommen von streunenden Hunden. Und diese streunenden Hunde, die sollen jetzt einkassiert werden, weil die Olympic Games kommen. Die werden zwar nicht in der Wüste Gobi ausgetragen, aber auch dort soll es jetzt in Anführungsstrichen sauber sein. Und so kommen diese zwei Lonely Souls, diese zwei einsamen Seelen zusammen, nämlich ein ganz besonderer Hund, nämlich dieser Black Dog, der als sehr gefährlich gilt, und dann eben die Hauptfigur Lang. Und da wird eine sehr anrührende Freundschaft raus. Und das war mit meinem Lieblingsfilm.
Ja, wunderbar. Black Dog heißt er.
Black Dog, genau.
Ja, genau. Auch den werden wir uns mal notieren.
Ja,
das waren ja.
Ich wünsche, dass der hier eine Chance hat, aber der hat mich sowas von fasziniert. Das wäre schade, wenn der verloren ginge. Mit dem Grund, dass ich immer zu den Festivals fahre, weil viele Sachen nie mehr zu sehen sind.
Das ist richtig, leider, leider. Aber dann kann ich nur mein Credo wiederholen an alle Zuhörer da draußen. Geht auf die Filmfestivals und schaut euch hier die Dinge an, die wahrscheinlich nicht ins Kino kommen. Per, ganz lieben Dank für deine Eindrücke, die du mit uns geteilt hast von den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes. Und ich freue mich ganz arg, dich bei den nächsten Filmfestspielen wieder in Berlin zu sehen.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Macht es gut. Bis dann. Ne?
Bis dann. Vielen Dank.
Tschüss.